HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Thomas Kilper. Gastgeberin ist Regina Oehler. Thomas Kilper ist Künstler. Er ist ein Künstler, der sich für seine Werke und Projekte tief eingräbt in die Geschichte, in die deutsche Geschichte und in die europäische Geschichte. Und der diese Geschichte dann eingräbt in Holz und Linoleum, zum Beispiel in den Fußboden der Turnhalle von Camp King in Oberursel im Taunus, vor 20 Jahren war das, oder in die Kantine der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin, ins Ministerium für Staatssicherheit. Und dabei blitzt dann schon immer wieder mal auch was von Ihrer eigenen Geschichte auf, Thomas Kilper. Die Arbeiten von Thomas Kilper, die werden gezeigt in internationalen Galerien und Museen, zum Beispiel in der Tate in London oder im MMK in Frankfurt. Letzten Sommer war in Kassel während der Documenta das Projekt Leuchtturm für Lampedusa zu sehen. Und gerade gibt es in Berlin die Ausstellung oder die Installation, sollte ich vielleicht besser sagen, Entwurzelt. Thomas Kilper lebt und arbeitet in Berlin und in Norwegen. Er ist dort Professor an der Universität Bergen und lehrt dort Kunst. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für unser Doppelkopfgespräch, Thomas Kilper.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ein Leuchtturm für Lampedusa, das ist ein Projekt, das Sie schon lange intensiv beschäftigt und auch umtreibt, glaube ich. Der Kirchturm der Karlskirche in Kassel, der war verkleidet als Leuchtturm für Lampedusa. Was war das für Material, mit dem Sie diesen Kirchturm umhüllt haben?
Also das Material ist zum Teil von Booten, die tatsächlich übers Mittelmeer gekommen waren und in Sizilien angestrandet waren. Die konnte ich mit Hilfe von Freunden auf Sizilien bergen und auslösen von der Staatsanwaltschaft und habe sie dann in Streifen geschnitten, eingeflochten in eine Metallstruktur. Und diese Metallstruktur hat sozusagen die Statik ermöglicht, dass das auch steht und nicht weggeblasen wird. Und sind aber tatsächlich eben Materialien, die auf der Flucht verwendet worden sind, auch in diese Skulptur eingegangen.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man mit solchen Materialien arbeitet?
Es ist aufgeladen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite entwickelt man, wenn man es immer wieder tut, doch auch einen routinierten Umgang mit diesem Material und einen professionellen als Künstler. Und dennoch mit Respekt auch das zu verarbeiten, ist mir ein Anliegen und verweist eben tatsächlich auch auf diese Verletzlichkeit der Boote, dass die so eine dünne Haut haben, die man mit einem Cutter einfach in ganz einfacher Arbeit durchtrennen kann. Also nicht hochseetauglich sind, bei weitem nicht.
Die ganze Verletzlichkeit wird damit deutlich.
Genau.
Dieser Leuchtturm, sagen Sie, Thomas Kilper, der soll ein Zeichen sein für Willkommen heißen. Wie treiben Sie dieses Projekt voran?
Das ist 2007 entstanden, als ich eingeladen wurde zu einer Einzelausstellung in Italien. Da hatte ich mich zum ersten Mal tiefer damit auseinandergesetzt, was in Italien die Migrationsbewegung auslöst, auch an sozialem Konflikt innerhalb der italienischen Gesellschaft. Und inzwischen ist es ja in ganz Europa eigentlich spürbar, dass es ein massives gesellschaftliches Problem gibt. Und damals wollte ich eigentlich einen Punkt setzen, der für die Menschen, die auf Lampedusa leben, die mit diesem Konflikt einfach auch persönliche Probleme ausfechten müssen, das ein Zeichen zu setzen, das einerseits den Menschen, die in Not geraten, auf der Flucht dient, aber gleichzeitig auch einen Ort des Willkommenheißens und ein kultureller Austausch stattfinden kann, indem in diesem Leuchtturm auch ein Kulturzentrum errichtet wird. Das war mein Plan. Aber in Lampedusa ist es nicht so einfach, diese Dinge zu realisieren. Man kann ja nicht selbst privat einen Leuchtturm bauen, sondern das ist ein Hoheitszeichen, was offiziell genehmigt werden muss. Und das muss dann sozusagen die Gemeinde auch wollen.
Also das war sozusagen eine Stütze für die fliehenden Menschen, die dort ankommen, aber auch für die Menschen, die die Flüchtlinge, die Fliehenden in Empfang nehmen.
Ganz genau. Ja. Also ich habe auf mehreren Besuchen auf der Insel eben festgestellt, was relativ einfach ist, die Insel ist sehr übersichtlich, dass es so gut wie nichts für zeitgenössische Kunst oder Musik, Theater, Literatur gibt, außer es gibt die Kirche, die ab und zu hier Raum zur Verfügung stellt, aber die Aufgabe der Kirche ist natürlich etwas anders. Und von daher dachte ich, das fehlt auf der Insel, einen Raum, wo ein kultureller Austausch stattfinden kann für Menschen, die dort leben. Aber auch, es gibt viele Besucher auch, die im Sommer auf die Insel kommen, um Urlaub zu machen, aber gleichzeitig auch die Menschen, die aus Not kommen und eventuell die an diesem Ort zusammenzuführen.
Gibt es einen Leuchtturm in Lampedusa, auf Lampedusa?
Tatsächlich auch einen Leuchtturm bereits. Und der wird allerdings von der Marine betrieben. Und mir wurde zugetragen von Menschen, die dort leben, dass er ab und zu auch ausgeschaltet wird. Und heutzutage ist die Schifffahrt im Grunde so digitalisiert mit Echolot und so weiter und so fort, dass visuelle Leuchttürme nur noch bedingt notwendig sind. Sie sind schon auch noch in Extremsituationen natürlich unabdingbar. Aber die Tatsache, dass das Militär darüber verfügt, heißt natürlich, dass die Politik auch darüber verfügt und ihn sozusagen auszustellen, gleicht eigentlich auch einer Katastrophe. Also weil die Boote tatsächlich auf diese Sicht angewiesen sind, einen Leuchtturm zu haben.
Nur ob Sie tatsächlich Ihren Leuchtturm dagegen setzen können mit Ihrem Projekt, das steht, glaube ich, im Moment ziemlich in den Sternen.
Absolut, genau. Also ich verfolge das Projekt weiter aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich mit der Hoffnung, es eines Tages vielleicht doch auch auf Lampedusa zu realisieren. Aber ich habe festgestellt, wenn ich dieses im europäischen Raum überall zeige, egal wo, in Paris, in Rotterdam oder in Berlin.
Oder in Brüssel waren Sie zum Beispiel auch.
In Brüssel war ich, genau, in der sozusagen Hauptstadt Europas, dass es durchaus Sinn macht, gerade weil es so ein polarisierendes Thema ist. Und denke, das ist ein Leuchtturm auch für uns und nicht nur für Lampedusa, also für unser Bewusstsein in Europa.
Was mich auch sehr berührt hat in der Karlskirche in Kassel letztes Jahr, da gab es noch was anderes zu sehen, was Sie mit einem Künstlerfreund zusammen realisiert haben, nämlich eine kleine Ausstellung oben auf der Empore, die hieß Inventuren der Flucht. Und da haben Sie gesammelt, was die Geflüchteten zurücklassen mussten in solchen fragilen Booten. Und das ist unglaublich, was da alles an wichtigen Gegenständen, also zum Beispiel Pass, was da alles zu sehen war.
Ja. Also es ist für mich zum ersten Mal gewesen, als ich 2007 eben auf Lampedusa war. Und ich konnte auch den Bootsfriedhof besuchen. Und damals bekam ich auch eine Genehmigung, mit diesen Booten meinen Leuchtturm zu bauen. Das heißt, ich habe auf diesen Booten sehen können, was da alles zurückbleibt. Aus welchen Gründen auch immer. Von sehr persönlichen Gegenständen, Fotoalben, persönlichen Notizen, kleine Zettelchen, aber auch natürlich Kleidungsstücke, Rucksäcke und so weiter und so fort. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Und das war von Booten, die angekommen sind und nicht Boote, die jetzt, sagen wir mal, gekentert waren. Und da sind wir dann vor 2,5 Jahren auf die Idee gekommen oder 3 schon, diese Objekte zu sammeln, weil wir denken, Massimo Ricciardo, der italienische Kollege und ich, wir denken, in diesen Objekten ist sozusagen die Entscheidung, das Leben neu in die Hand zu nehmen. Wir müssen unsere Heimat leider verlassen, aber wir nehmen das Wichtigste mit und in diesem Entscheidungsprozess dieser Überlebenswille sich manifestiert. Und deswegen bauen wir diese Sammlung auf und versuchen, die vielleicht in ein Museum der Migration eines Tages zu überführen.
Waren auch verrückte Sachen dabei. Da war zum Beispiel eine Packung Classic Savannah, Softens and Brightens the Skin, also Hautweißener war da dabei. Also.
Ja, wie gesagt, wir sind auch selber oft ganz verblüfft und versuchen das relativ nüchtern, sachlich, aber mit Respekt zu behandeln. Und Massimo entwickelt da auch verschiedene Konzepte der Präsentation. Und wir konnten Teile dieser Sammlung inzwischen auch in 5, 6 verschiedenen Ausstellungen präsentieren.
Mit ungewöhnlichen Materialien arbeiten, Thomas Kilpers, haben Sie vorher schon angedeutet, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches für Sie. Also Sie haben zum Beispiel mal aus Castorbehältern Halfpipes gemacht.
Richtig.
Aus noch nicht benutzten oder wie war das?
Nein, das war dann ein Modell, was ich selbst gebaut habe. Also ich konnte nicht auf einen Castor zurückgreifen. Das war im Münsterland in einer Biennale.
Und dann gab es einmal ein Pferd, das ich auch sehr eindrucksvoll fand, das Sie gebaut haben mit palästinensischen Jugendlichen und das dann auf einer Art Pilgerfahrt unterwegs war nach Ramallah. Und dieses Pferd, das war auch aus Materialien der Zerstörung gebaut.
Genau, also damals 2004 wurde ich eingeladen vom Goethe-Institut in Ramallah und zu der Zeit war der Konflikt zwischen Israel und Palästina sehr virulent und jeden Abend kamen Panzer in die Westbank und es gab Schießereien und eigentlich war der Versuch und die Idee, im öffentlichen Raum ein Kunstprojekt zu unternehmen mit der Fragestellung, ist Kunst tatsächlich in der Lage, in so einen kriegerischen Konflikt auch einzuwirken, indirekt Präsenz zu entwickeln und mit den Jugendlichen, zum Beispiel wenn Curfew ist, also Ausgangssperre, tatsächlich sich den öffentlichen Raum wieder zurück anzueignen. Und das Goethe-Institut und ich, wir waren eigentlich sehr, sehr glücklich, wie das Projekt abgelaufen ist. Die Beteiligung der Jugendlichen war enorm und dass es möglich war, dann tatsächlich dieses Pferd durch 20 Sperren der Armee durchzulotsen, dass wir die Genehmigung dafür auch bekommen konnten, das war außergewöhnlich.
Es war ein echtes Freiheitszeichen damals, dieses Pferd.
Genau. Also das ist in der arabischen Kultur eh. Das Pferd ist das Symbol für Freiheit im arabischen Raum. Und die Jugendlichen waren alle eigentlich ganz verrückt nach dieser Idee auch, ja, wir wollen ein Pferd bauen.
Könnte man jetzt gut wieder brauchen, solche Pferdeprojekte in dieser Gegend der Welt?
Das stimmt.
Wir nehmen uns jetzt aber Zeit für Musik, die Sie ausgesucht haben, Thomas Kilper, die ziemlich Mut macht, finde ich. Stand Up, was erwartet uns als erstes?
Ja, Stand Up von Seed. You're falling down, you hit the ground, you must rebound. Stand up, my friend. When morning comes, you can't get some, keep moving on. Stand up, my friend. You're falling down, you hit the ground, you must rebound. Stand up, my friend. When morning comes, you can't get some, keep moving on. Stand up, my friend. Trust me. My demons push me and rush me. They got me by the throat like a ghost. So I wrote these notes that everybody can see.
Stand Up. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem Berliner Künstler Thomas Kilper. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ich sage Berliner Künstler Thomas Kilper. Sie sind aber in Stuttgart geboren, 1956. Und manchmal habe ich den Eindruck, blitzt auch ein bisschen was in Ihren Werken von Ihrer eigenen privaten Geschichte auf. Zum Beispiel in dem großen Projekt Don't Look Back. Das war dieser riesige Holzschnitt, den Sie gemacht haben in Camp King in Oberursel, diesem verrückten Ort, der von den Nationalsozialisten genutzt wurde als Kriegsgefangenenlager und später dann von der US-Armee für ihren Geheimdienst. Da haben sie einen riesen Holzschnitt reingeritzt in diesen Boden in der Basketballhalle, wo sie was von der Geschichte erzählen. Aber da ist mittendrin, ziemlich im Zentrum, ein kleines Bild, dass man Hausmusik überschreiben könnte. Da ist eine Frau am Klavier und drei flötende Kinder sind daneben, noch ziemlich kleine Kinder, sowas wie so eine musizierende Kleinfamilie. Und da habe ich mir überlegt, hat es was mit Ihrer eigenen Herkunftsfamilie zu tun? Ist das Ihre Familie, die Sie da abgebildet haben?
Ja, richtig. Das ist ein Foto, was ich von meinen Eltern dann auch in einem Album, was ich zur Konfirmation bekam, eingeklebt hatte. Und es im Nachgang erinnerte mich eigentlich an eine Zwangssituation, dass wir musizieren mussten, um unsere Großeltern glücklich zu machen. Und das, was eigentlich Musik sein kann, gar nicht so im Vordergrund für mich war damals. Also es hatte etwas Zwanghaftes. Und dieser Ort, den ich da bespielt hatte, Camp King, war eben auch in seiner ganzen Ausstrahlung, in seiner Haptik, in allem war so beladen. Und ich habe insbesondere eigentlich die Beziehung zu meinem Vater in dieser Arbeit auch so ein Stück weit eingebracht, verarbeitet, weil mein Vater eben Soldat war und das massive Konflikte in der Familie, in der Beziehung zu meinem Vater aufgeworfen hat, in dem Moment, wo ich eben mehr reflektierte. Und eigentlich in der Zeit, wo ich noch zu Hause wohnte, bis 18, 19, da war das dann schon am Ende im Kopf. Aber ich konnte die Auseinandersetzung gar nicht frontal führen, in dem Sinne, dass ich ihn einfach befragen wollte. Hier, wie war das für dich? Wie war das möglich, dass du in eine Armee eintrittst mit diesem ganzen vernichtenden Gewaltgehabe? Und das hat für mich natürlich nicht zusammengepasst mit dem Bild meines Vaters als ein liebensvoller, liebenswürdiger Mann, wo ich Schutz suchen konnte als kleiner Junge und so weiter und so fort. Und in diesem Bild sind ganz viele Momente eigentlich besprochen, die jetzt für andere Familien in anderer Weise wahrscheinlich ähnlich aktuell waren damals und in meiner Generation. Ich bin praktisch die Generation, die letzte Generation, wo die Väter noch die Soldaten waren, nicht die Großväter. Und was ein großer Unterschied ist. Und das war für mich persönlichkeitsbildend, diese Beziehung zu meinem Vater. Und dann an einen Ort zu kommen, der eben von den Nationalsozialisten besetzt war und dann später der deutsche Geheimdienst an diesem Ort durch amerikanische Dienste mitbegründet worden ist. Gehlen war unter Hitler der Leiter des Geheimdienstes Fremde Heere Ost. Und an diesem Ort wurde Gehlen dann als Führung für den Bundesnachrichtendienst in Szene gesetzt. Und Gehlen hat sozusagen diese Kontinuität für mich symbolisiert. Und als ich mich dann später politisiert hatte, als Student mit 20, 25, war das eigentlich auch wiederum das Thema. Wie kann es sein, dass in diesem Land, dass sich der Demokratie eigentlich offiziell verschreibt, ein Grundgesetz hat, dass da diese Kontinuität dieser Person so sich entfalten konnte und dass es nicht einen ganz klaren Schnitt auch in der Personalpolitik gegeben hat, in vielen Bereichen. So. Und von daher war das für mich eigentlich ein Ort, der wie gemacht, sage ich mal, für mich war, nach 15 Jahren politischem Aktivismus zurückzufinden in die Kunst, meine politischen Fragen eigentlich auch da zu artikulieren.
Da einzuritzen, ja, in den Boden einzuritzen. Und diese verrückten Kontinuitäten, wenn ich nochmal auf dieses Bild kurz zurückkomme, wo Sie dann wahrscheinlich flötenspielend dabei sind, ich weiß nicht, genau. Waren Sie der Ältere oder der Mittlere?
Ich war der Mittlere, genau. Ich bin das Sandwich.
Aha. Es hat wirklich, wenn man es anschaut, ein bisschen was Beklemmendes.
Genau.
Also man spürt diese Beklemmung. Ich kenne genau. Die auch, diesen Druck daheim. Also ich bin ein bisschen älter als Sie und bin in einer ähnlichen Gegend aufgewachsen. Und unsere Mütter, die waren auch, kannten sich, also waren auch, glaube ich, so ein bisschen befreundet. Und dieses Verrückte auch, dass wir eigentlich als Kinder und als Jugendliche erst spät entdeckt haben, dass wir wirklich Nachkriegskinder sind und dass der Nationalsozialismus in unser Leben und unsere Familie reinspielt. Also diese Entdeckung, dass die auch bei uns so spät kamen.
Ja, ja. Also ich glaube, ich hatte einfach nicht die Kraft und den Mut als Jugendlicher, der noch zu Hause wohnt, diese Frage aufzuwerfen, weil ich hätte ja fast ausziehen müssen dann und eine Alternative hatte ich natürlich nicht und ich bin eben da aufgewachsen und das war die Konstellation, aber da war irgendwas war schief in dieser Konstellation und das hat dann später schon zu massiven Verwerfungen und Auseinandersetzungen und leider eigentlich nie zu einer richtigen Lösung dieses Konflikts geführt.
Mit Ihrem Vater jetzt?
Mit meinem Vater.
Oder mit
jetzt.
Ihrer Mutter?
Genau, mit meiner Mutter ist es ein bisschen anders und meine Mutter lebt auch heute noch. Das heißt, die Auseinandersetzungen waren anders. Sie ist nicht in dem Sinne als Soldatin aufgetreten. Sie war auch Hitlerjugend, aber sie war jetzt auch mit einer großen Distanz dabei, aber dieses Soldatsein und bereit zu sein, andere zu töten, das ist natürlich schon nochmal was ganz Besonderes. Und ein faschistisches Regime ist nicht denkbar ohne diese Entscheidung von vielen jugendlichen Männern, vor allem damals, in die Armee einzutreten. Und wäre das nicht möglich gewesen, hätte es diesen Faschismus natürlich so auch nicht gegeben. Natürlich ist mir bewusst, dass ein riesen Repressionsapparat da war, wenn mein Vater zum Beispiel jetzt desertiert wäre oder nicht in die Armee eingetreten wäre, dann hätte er sozusagen das Land verlassen müssen. Das ist lebensgefährlich gewesen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, was macht man als Jugendlicher, der gegen den Krieg also eingestellt ist gegen Faschismus. Das war irgendwie dann so klar, wie ich mit meinen Freunden in der Schule, wie man kommuniziert hat, antifaschistisch zu sein. Und dennoch ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, der Faschismus war nicht in dem Sinne eigentlich beendet. Sondern hat in der Familiengeschichte und in anderen Beziehungen, auch Lehrer teilweise, die involviert waren, war noch sehr virulent.
Und dazu passt sehr gut für Sie, glaube ich, dieses Medium Holzschnitt, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, ein Holzschnitt machen, das hat was sehr Aggressives und gleichzeitig erfordert es eine unwahrscheinliche Sensibilität.
Genau, also der Holzschnitt ist für mich eigentlich dann das Medium geworden, nachdem ich sehr lange Zeichnungen gemacht habe, große Zeichnungen mit Kohle, wo ich mehr Widerstand vom Material erfahren habe. Und das hat zu mir gesprochen, das wollte ich, diesen physischen Einsatz und zu Erschöpfungsmomenten auch zu kommen durch das künstlerische Arbeiten. Und gleichzeitig ist es etwas sehr Ehrliches. Jeder Schnitt, der gemacht wird, ist im Holz und kann nicht korrigiert werden. Das heißt, auch jeder Fehler wird sichtbar und das versuche ich reinzunehmen in die Arbeit und mitzunehmen. Und die hatte einen Untertitel, die Arbeit damals in Oberursel, und zwar, wo bitteschön kann ich meine Grauwerte wiederfinden? Da hatte ich zum einen zu der Geschichte einen Bezug haben wollen, die eigentlich gerade im Faschismus gibt es keine Grauwerte mehr. Es gibt entweder ja oder nein. Es gibt entweder ist man dabei oder man ist dagegen. Es gibt schwarz und weiß. Und genau dieser Widerspruch ist auch im Holzschnitt eigentlich eingeschrieben. Das heißt, es gibt entweder das schwarze Teil oder das weiße. Und es gibt kaum Grauwerte im Holzschnitt. Und das wollte ich so praktisch da thematisieren.
Und gleichzeitig stellen Sie sich natürlich mit der Holzschneiderei eine sehr lange, sehr große Tradition.
Genau. Also, und die auch mit Bewusstwerdung, mit Emanzipation, mit Enlightenment sozusagen zu tun hat, direkt verbunden ist. Und natürlich, Hab Grieshaber kommt als Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg da auch als leuchtende Figur im süddeutschen Raum eben natürlich durch.
Und Sie haben zum Beispiel auch den Hab Grieshaber-Preis neben vielen anderen Preisen gewonnen.
Genau, ja, ja. Das war dann ein glücklicher Umstand. Ja, und also diese Möglichkeit, einfach auch Kunst zu reproduzieren selbst und trotzdem einen Charakter des Originals zu bewahren, das reizt mich auch heute. Und als Künstler, der im 21. Jahrhundert arbeitet, mit einem Medium zu arbeiten, das aus dem Mittelalter eigentlich kommt, ist eine Herausforderung. Nicht jeder Holzschnitt ist automatisch zeitgenössisch, selbst wenn er heute gemacht wird. Und diese künstlerische Frage, kann Holzschnitt auch heute im Zeitalter des Digitalen Relevanz entwickeln, die treibt mich um und lässt mich immer wieder auch neu beginnen sozusagen und zu versuchen, die Arbeit besser zu machen. Aber oft ist es so, dass ich mir das Medium gar nicht in dem Sinne nur aussuche, sondern ich suche mir die Orte aus, an denen ich den Schnitt mache. Und wenn jetzt zum Beispiel, wie Sie sagten, in der Stasi-Zentrale eine Arbeit entsteht in Berlin und da gibt es kein Holzparkett-Fußboden, sondern es gibt eine Plaste, also einen PVC-artigen Fußbodenbelag, dann nehme ich mir natürlich diesen Belag und schneide in diesen Belag rein. Das heißt, der Ort sagt mir auch und diktiert fast, Thomas, du hast einen Holzschnitt zu machen oder du hast einen Linolschnitt zu machen oder du schneidest hier in die Wände, du schneidest durch die Decken. Das ist in einem Projekt in Dänemark passiert und so weiter und so fort. Also der Ort spricht zu mir und gibt mir meine Aufgaben.
Nur die Frage, wie Sie die Orte finden?
Sehr unterschiedlich. Zum Teil eigene Recherche, zum Teil ist es eine Einladung eines Kurators oder einer Kuratorin. Zur Venedig-Biennale wird man natürlich nur eingeladen, als kann man sich nicht selber recherchieren und sagen, ja, hier würde ich gerne was machen.
Da haben Sie den dänischen Pavillon gestaltet.
Genau, ich habe als Teil dieser Ausstellung zusammen mit 15 anderen Künstlerinnen und Künstlern meine Arbeit realisiert, 2011. Und praktisch im Garten des dänischen Pavillons selbst ein Pavillon, Pavilion for Revolutionary Free Speech, habe ich sozusagen gemacht. Es ging thematisch um den Konflikt der Karikaturen in Dänemark, die Mohammed karikierten. Und zu dieser Thematik der Redefreiheit, Meinungsfreiheit, habe ich mich dann darin geäußert.
Aber wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal noch mal viel weiter zurück. Jetzt erwartet uns nämlich Musik von Bach. Ich glaube, die würde jetzt auch ganz gut passen. Was haben Sie ausgesucht, Thomas Kilper?
Ja, Hélène Grimaud spielt das wohltemperierte Klavier, das Präludium 2c.
Und warum haben Sie sich dieses ausgesucht?
Ja, ich dachte, das ist ein schöner Rückgriff. Eigentlich dann tatsächlich das, was ich in der Kindheit mit klassischer Musik auch an Problemen gefunden habe, hier umzudrehen in was Positives.
Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Berliner Künstler Thomas Kilper. Gastgeberin ist Regina Oehler. Wir sind vorher gar nicht weitergekommen, Thomas Kilper, wie in dieser ein bisschen angespannten Atmosphäre in Stuttgart in Ihnen der Entschluss gereift ist, Kunst zu studieren. Sie haben ja dann erstmal in Nürnberg und in Düsseldorf Kunst studiert, bevor Sie richtig politisch als Aktivist eigentlich Ihr Aufgabenfeld gesehen haben.
Ja, das ist richtig. Ich habe 1977 begonnen, Kunst zu studieren, und zwar in Nürnberg, und habe das Grundstudium dort absolviert. Das Umfeld war sehr konservativ.
Und passt zum Holzdruck, oder?
Das habe ich damals noch nicht praktiziert. Natürlich mit Dürer gibt es natürlich Berührungspunkte, das ist ja total klar. Die sind dann aber erst später entwickelt worden eigentlich. Und
Ihre Berührungspunkte?
Meine Berührungspunkte im Künstlerischen. Aber ich bin mit Kollegen, dann Studienkollegen, Kommilitonen zusammen nach Düsseldorf umgezogen. Damals war die Düsseldorfer Akademie wesentlich fortschrittlicher, und die Nachwehen von Josef Beuys, seiner Tätigkeit, waren noch zu spüren. Und in dieses eher frischere Umfeld wollte ich eintauchen. Und da ist dann aber quer dazu die Mobilisierung zu Gorleben als Punkt, wo damals ein Endlager geplant war, eine Wiederaufbereitungsanlage ursprünglich und so weiter und so fort, mir sozusagen in die Quere gekommen und eine massive Politisierung bei mir ausgelöst hat, mich damit auseinanderzusetzen, gesellschaftlich, und zu erleben, wie damals die Bauern von der Polizei drangsaliert worden sind. Und das hat dazu beigetragen, dass ich für mich entschieden habe, hier in diesem Land, solange das so undemokratisch stattfindet und mit Gewalt durchgesetzt wird, zu Projekte, mich dem Widerstand zu verschreiben, dem antifaschistischen Widerstand und ja, für Befreiung zu kämpfen. Das war so meine gesellschaftliche Vorstellung. Und damals waren andere gesellschaftliche Verhältnisse in großen Teilen als heute. Es war ja weltpolitisch gesehen sozusagen durch die Dualität zwischen Kommunismus und Kapitalismus eine ganz andere Konstellation.
Aber Sie sind dann trotzdem zurück zum Kunststudium, und zwar nach Frankfurt. Sie haben dann an der Städelschule weiter Kunst studiert. Was hat Sie dann dazu bewogen, zu diesem Turn oder zu dieser Volte? Oder?
Ja, also nachdem ich 15 Jahre in verschiedenen politischen Kontexten im linksradikalen Umfeld politisch aktiv war, hat sich bei mir der Wunsch, tatsächlich künstlerisch tätig zu sein, eigentlich nochmal so manifestiert. Und über Umwege, sage ich mal, bin ich wieder da zur Kunst zurück. Und ich hatte die Möglichkeit, als Gast am Städel dann zu studieren erstmal. Und dann nach einem Jahr Gast bin ich als ordentlicher Student nochmal aufgenommen worden und konnte meine Meisterschülerprüfung unter Georg Herold absolvieren in Bildhauerei. Und in dieser Phase, wo ich also sehr intensiv mich mit der Grafik auseinandergesetzt habe, bin ich auch tatsächlich dann da das erste Mal mit Holzschnitt in Verbindung gekommen und habe versucht, sozusagen Holzschnitt als installativen Prozess zu begreifen und als site-specific, ortsbezogene Arbeit. Also Das heißt, ein Konzept.
Also der Druckstock ist an einem bestimmten Ort zu machen.
Genau. Also das ist nicht zu trennen, sozusagen, was dann in den Druckstock kommt und der Ort, seine Geschichte, seine Zukunft, mögliche Zukunft und so weiter. Das war so praktisch, also das, was hat auf dem Boden stattgefunden, schreibe ich sozusagen aus meiner Sicht nochmal in den Boden ein. Das war so der Ansatz. Also Gordon Matta Clark war für mich eine große Referenz als Künstler, der ortsspezifisch gearbeitet hat, der ein Haus geteilt hat. Aber ich wollte von diesem Haus sozusagen auch was erzählen und nicht nur formal eingreifen. Aber dieser Einschnitt in die bestehende Substanz war eigentlich genau das, was ich gesucht habe.
Es gab viele spannende und verrückte Projekte, die Sie gemacht haben, aber vielleicht reden wir jetzt über Ihre aktuelle Ausstellung in Berlin. Die heißt Entwurzelt und ist zu sehen in der Galerie im Körnerpark noch bis zum 4. Juli. Da spielt ein umgestürzter Baum die Hauptrolle oder eine Hauptrolle, nicht die Hauptrolle, kann man glaube ich nicht sagen.
Ja, er ist der Protagonist, kann man schon so sagen. Und ich hatte das Konzept für diese Ausstellung entwickelt vor 2 Jahren. Da war der Baum, der vor der Galerie stand, noch in voller Blüte sozusagen und gesund dagestanden. Und damals ging es darum, dass der Körnerpark 100 Jahre alt wird und ein Konzept erfragt worden ist, dass das sozusagen thematisiert, die Geschichte dieses Parks, aber auch die mögliche Zukunft. Und damals konnte ich das aber nicht realisieren aus Zeitgründen. Aber dieser Ort hat mir eigentlich sofort den Auftrag, sage ich mal, gegeben, mit Bäumen zu arbeiten und hatte dann also das Konzept entwickelt. Ich lege in diesen Galerieraum, der 40 Meter lang ist und sehr schmal ist, in diesen Raum lege ich einen entwurzelten Baum rein. Und nachdem das dann nicht realisiert worden ist zum 100-jährigen Jubiläum, kam aber die Galerieleitung auf mich zu und hat mich gebeten, das für jetzt doch nochmal zu rund erneuern sozusagen. Und dann habe ich diese Idee weiterentwickelt. Und die Entwurzelung ist für mich sozusagen eine Metapher auch für die Frage der Migration. Das heißt, die Menschen, die ihre Heimat verlassen, müssen sich sozial entwurzeln und sind dazu auch offensichtlich bereit. Das heißt, sie trennen sich von ganz vielen, von ihren Nachbarn, von ihrer Umwelt, von ihrer Familie oft und gehen in einen neuen Ort. Und an diesem Ort ist dann die Frage, ob sie da empfangen werden mit der Möglichkeit, neue soziale Wurzeln zu entwickeln oder ob sie abgewiesen werden und so weiter und so fort. Also die Frage der sozialen Verwurzelung ist ganz zentral. Und kaum hatte ich diese Ausstellung eröffnet, 2 Tage später hat unser Innenminister Seehofer das unsägliche Interview gegeben, wo er gesagt hat, ein Hauptproblem in der Rückführung von Flüchtlingen ist, dass sie Wurzeln schlagen. Und diese neue Form der Unterbringung, sogenannte Ankerzentren, so zu begründen. Nämlich, wenn man ankert, hat man keine Wurzeln. Und ich finde, es eine unglaubliche Menschenfeindlichkeit, die sich hier artikuliert hat. Und ich denke, es ist enorm wichtig, dass die Menschen Wurzeln schlagen können und dass wir sie versuchen, darin zu unterstützen, wo es nur geht. Und wir selber merken es an uns. Wir brauchen ein soziales Umfeld. Wir sind als Menschen soziale Wesen, die auf Freundschaft angewiesen sind.
Und da ist dann eben die Frage, wie Sie als Künstler, wie die Kunst da Impulse dazu geben kann, zum Wurzeln finden, zum Wurzeln schlagen.
Genau. Also ich habe sozusagen diesen Baum, der da eben umgestürzt war und entwurzelt vor der Galerie lag, dann tatsächlich sichern können. Das war wunderbar, dass das Gartenamt da mitgemacht hat.
Und das muss man jetzt, glaube ich, noch dazwischendurch erzählen, dass dann tatsächlich ein Baum, der vor der Galerie stand, passenderweise entwurzelt wurde,
genau,
während dieses Projekt in Planung war.
Richtig.
Sich nicht entwurzelt wurde, sondern der Sturm also hat den Baum entwurzelt.
Es war ein massiver Sommersturm im August letzten Jahres und der Baum war eben noch belaubt und dadurch hat es den komplett umgelegt und ein gesunder Baum, hatte keine Krankheit und über 100 Jahre alt. Das war schon ein enormes Bild auch, Das Bild wurde zur Einladungskarte auch für diese Ausstellung dieses entwurzelten Baumes. Und ich habe dann sozusagen den Baum stumpf in 15 Teile gesägt, in die Galerie gelegt und Äste selber montiert an diesen Baum, sozusagen mit anderem Holz, was ich noch zur Verfügung hatte von meinen Beständen, und als Blätter in den Baum gehängt, habe ich etwa 25 Holzschnitte, die Thematik Gewalt von rechts sozusagen zum Thema hatte.
Und es gibt viele Porträts, leider viele Porträts eben von Menschen, die ermordet worden sind, Genau. Denen sie ein Gesicht geben.
Und wenn ich das jetzt als Künstler sozusagen aufgreife, ist immer die Frage, wie kann Kunst sozusagen in soziale Fragen auch eingreifen? Und weil ich mache mit Sicherheit keine Politik, sondern ich artikuliere mich als Künstler, der sozusagen ästhetische Fragen als erstes bearbeitet. Und seit Schiller ist eigentlich die Frage, inwiefern die sozialen Fragen und die ästhetischen zusammenhängen. Und Schiller war sozusagen der Erste, der das artikuliert hat in der Moderne, dass tatsächlich also die Schönheit den Weg zur Freiheit eigentlich pflastert. Das ist so die Aussage aus seinen ästhetischen Briefen. Und dem fühle ich mich eigentlich so verbunden, dass ich denke, die Konflikte zu thematisieren und immer wieder die Möglichkeit, sich zu befreien und zu emanzipieren und Unterdrückung sozusagen zu kritisieren und den Weg in die Freiheit zu ermöglichen, als künstlerische Aufgabe auch eine Herausforderung zu sehen.
Und dazu passt die nächste Musik. Ästhetisch und thematisch geht's um Revolution. Was erwartet uns?
Ja, Tokotronic, die Revolte ist in mir.
Revolte ist in mir. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Thomas Kilper, Installationskünstler, Zeichner, Holzschneider, so steht es in Wikipedia. Gastgeberin ist Regina Oehler. Thomas Kilper, Sie wohnen in Berlin mit Ihrer Frau über einer alten Metzgerei und haben in der alten Metzgerei einen Ausstellungsraum geschaffen, der After the Butcher heißt. Das Motto einer Ausstellung war Agitate, Educate, Organize. Und da habe ich mich schon gefragt, ob das auch so ein Lebensmotto von Ihnen ist.
Durchaus. Natürlich bin ich, indem ich auch einen Ausstellungsraum betreibe, jemand, der zur Öffentlichkeit hin sich orientiert und die Öffentlichkeit ins Haus holt, in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen immer wieder. Zeitlang haben wir 10 Ausstellungen im Jahr gemacht, im Moment etwas weniger. Aber es ist mir ein Anliegen, junge, frische Kunst im Haus zu zeigen und gleichzeitig aber auch für die Nachbarschaft, für die Menschen in Berlin das Haus aufzumachen und Ausstellungen zu organisieren. Und das macht mir große Freude. Und natürlich ist das nicht zu trennen von meiner eigenen künstlerischen Praxis. Das heißt, es ist kein kommerzielles Anliegen für mich, diesen Ausstellungsraum zu betreiben, sondern ein künstlerisches Anliegen, auszuloten, was Künstler heute umtreibt und bewegt. Und diese Ausstellung, die Sie gerade ansprechen, war dann natürlich ein sehr symptomatischer Ausdruck und sehr passend. Und es war eine wunderbare Ausstellung.
Agitieren, das heißt, wollen Sie auch Propaganda machen mit Ihren Arbeiten,
das
mit Ihren Projekten?
Eher ironisch gemeint. Ich möchte, und das ist ein Bedürfnis, erreichen, dass Menschen, die mit der künstlerischen Arbeit in Berührung kommen, beginnen oder fortsetzen, zu reflektieren, nachzudenken und ihre Haltung zu den Dingen, zu Widersprüchen, zu Problemen, zu Konflikten selbst zu finden, nicht vorzugeben, sondern dass da der Prozess des Selbstfindens eigentlich ausgelöst wird.
Weil Agitieren hat für mich schon auch so ein bisschen was Übergriffiges an sich.
Unbedingt.
Also eher provozieren dann im Ernstfall, oder?
Ja, es ist ironisch gemeint. Aus meiner Sicht ist es, geht es genau im Künstlerischen eben nicht um Agitation, sondern tatsächlich um diesen Prozess des Reflektierens, des Sich-Anschauens, Einfühlens und dann emanzipativ sozusagen Schlüsse daraus zu ziehen.
Sie haben nicht nur, machen nicht nur Projekte für das Berliner Publikum oder wer immer kommen mag. Sie sind auch Professor an der Universität Bergen. Sie lehren Kunst dort seit einigen Jahren schon. Was ist Ihnen da wichtig? Was wollen Sie Ihren Studentinnen und Studenten mitgeben?
Also ich brauche die Initiative der Studierenden. Das heißt, die Studierenden werden von mir darin unterstützt und gefördert, ihre eigene künstlerische Arbeit zu artikulieren, mit verschiedenen Medien zu experimentieren, auch thematisch zu experimentieren. Und ich versuche intensiv auch in der Gruppe diese Arbeitsansätze zu diskutieren und zu besprechen, nicht unbedingt zu werten, sondern Ansätze darin zu entdecken, die vielleicht vertieft werden können und in einen Kontext mit anderen zeitgenössisch arbeitenden Künstlern und Künstlern zu bringen.
Den die Studierenden falls selber
vielleicht
noch gar nicht entdeckt hatten. Also
genau.
Sich dann plötzlich in großem, ja, große Gesellschaft zu sehen.
Oder ja, zumindest in einem Umfeld. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt dann mit groß und klein dann versuchen zu konnotieren, sondern das ist wichtig, dass wir uns umschauen, was passiert um uns herum. Und wir können nicht jedes Mal mit jedem Bild, was wir machen, das Rad neu erfinden. Und dennoch ist die Aufgabe, dass in der künstlerischen Arbeit etwas Neues geschaffen wird. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich dann auch die Lehre. Und aus meiner Sicht ist es auch ein Glückszufall, dass ich tatsächlich diese Möglichkeit habe, weil es ist umgekehrt auch so, dass ich sehr viel mitkriege, was ich sonst vielleicht gar nicht mitkriegen würde, was von den Studierenden kommt.
Und zum Beispiel?
Ja, die sind viel unverfängener mit neuen Medien zum Beispiel zu arbeiten, mit vielleicht kinetischen Objekten, die sich bewegen, mit Dingen, die jetzt für mich gar nicht direkt zum Beispiel interessant wären, mit denen zu arbeiten. Und das ist dann auch eine Herausforderung. Wie stehe ich dann dazu? Und gerade die Frage des Digitalen, Zeit im Raum und so weiter und so fort. Also wie kann das in künstlerische Projekte überführt werden, die nicht nur affirmativ sind zum gerade digitalen Möglichkeiten, sondern die auch befragen, kritisch befragen, das finde ich schon sehr spannend. Und da kommt sehr viel von den Studierenden. Ich mache diesen Job wirklich sehr gerne.
Und wo nehmen Sie die Energien her für diese vielen Aufgaben und Projekte?
Eigentlich aus meiner Kunst. Ohne die eigene künstlerische Arbeit könnte ich das nicht tun, weil Kunst kann man eigentlich in dem Sinne nicht lehren, wie man Mathematik lernen kann. Das ist ja so offen, das Feld, das künstlerische Feld. Und von daher braucht es, glaube ich, das eigene künstlerische Schaffen, was dann sozusagen die Legitimation einem auch verleiht, tatsächlich über Dinge zu sprechen, wo es teilweise ganz, ganz schwierig ist, Worte zu finden. Das ist das Schöne an Kunst, dass wir Fragen aufwerfen können als Künstlerinnen und Künstler und wir keine politischen Lösungen anbieten müssen.
Ja. Ja, vielleicht auch nicht können, oder?
Genau, das ist nicht meine Aufgabe. Daran bin ich auch in gewisser Weise gescheitert. Das hatte ich tatsächlich versucht. Aber es ist wunderbar, dass es diese Möglichkeit eben im künstlerischen Feld gibt, hier Fragen aufzuwerfen.
Und dazu braucht man Muse. Und die letzte Musik, die hat damit viel zu tun. Das ist auch eine ganz besondere Musik, die Sie ausgesucht haben, Thomas Kilper. Was erwartet uns gleich?
Ja, das ist Electronic von Nicolas Jaar. Und ich liebe Nicolas Jaar und mag diesen Groove und kann dabei ganz gut abschalten.
Und er ist auch Sohn eines bildenden Künstlers, haben
Richtig,
Sie erzählt.
Genau. Er ist der Sohn von Alfredo Jaar aus Chile.
Die Musik hören wir uns gleich zum Schluss an. Vorher vielen, vielen Dank, Thomas Kilper, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke, die Möglichkeit gehabt zu haben. Wunderbar. Vielen Dank.
Ja. Ja, sehr gern. Und als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.